Horizont präsentiert How to Culture Marketing mit Philipp Bündel. Erfahre hier alles rund um eines der gefragtesten Branchenthemen der Stunde. Was ist Culture Marketing? Wie ist es entstanden? Und wie geht man es als Entscheiderin strategisch an? Wie viel Budget sollte man einplanen? Welche Rolle spielt es auf Produkt- und Service-Ebene? Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Und ist Culture Marketing ein relevantes Thema für alle Unternehmen? All das und noch mehr. Kompakt zusammengefasst in 5 Folgen, gehostet von einem der führenden Culture Marketing Thought Leader Deutschlands. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen bei Folge 2 von How to Culture Marketing. Mein Name ist Philipp Bündel und nachdem wir in Folge 1 darüber gesprochen haben, was Culture Marketing überhaupt ist, woher es kommt und seit wann es das gibt, geht es heute um das Wie. Konkret, wie funktioniert Culture Marketing? Wie gehe ich das für meine Marke an? Wie lange brauche ich für messbare Erfolge? Und was sollte ich auf dem Weg dorthin auf jeden Fall vermeiden? Aber fangen wir vorne an. Wie funktioniert Culture Marketing? Um das zu beantworten, müssen wir tatsächlich nochmal darauf schauen, wie wir Culture Marketing in Folge 1 definiert haben. Wir haben gesagt, dass es darum geht, sich als Marke authentisch, organisch und vor allem langfristig in relevante kulturelle Kontexte zu integrieren und damit ein echter Teil der jeweiligen Subkultur zu werden. Außerdem haben wir gesagt, Culture Marketing ist eine Marketingstrategie, bei der sich Marken aktiv mit den Werten, Interessen und Verhaltensweisen einer bestimmten Subkultur verbinden, um, aufgepasst, authentische und tiefe emotionale Beziehungen zu ihren KäuferInnen und KonsumentInnen aufzubauen. Ihr habt's gehört, ich habe Beziehung betont. Denn genau darum geht's in kurz. Es geht um authentische, tiefgründige und langfristige Beziehungen. Und wenn wir über Beziehungen sprechen, kommen wir nicht drum herum, die Brücke zu unser aller Privatleben zu schlagen. Denn wir alle wissen und haben gelernt, dass Beziehungen nicht und nie vom Himmel fallen und etwas sind, in das man investieren muss. Vor allem Zeit. Und das nicht einmalig, sondern fortlaufend. Simon Sinek, vielen von uns sicherlich bekannt als der Autor von Always Start With Why, da hat er den berühmt-berüchtigten Golden Circle entworfen oder auch dem Buch Leaders Eat Last, der hat zum Effekt von Kontinuität und Konstanz in einem seiner vielen, vielen Talks mal schöne Beispiele gebracht. Eines davon wie folgt. Wenn du gerade anfängst zu trainieren und ins Fitnessstudio gehst, dort 90 Minuten lang trainierst, dann hochmotiviert nach Hause kommst und in den Spiegel blickst, siehst du erstmal nichts. Kein Ergebnis, kein Effekt. Dann gehst du nach 2 Tagen wieder ins Fitnessstudio, trainierst wieder 90 Minuten, kommst wieder nach Hause, ziehst wieder das T-Shirt aus und siehst im Spiegel schon wieder nichts. Und das reicht aus, um viele von uns zu demotivieren und vor allem auch Zweifel zu hegen. Denn für den Moment hat man keine sichtbaren Ergebnisse und man kann den Erfolg nicht messen. Kurzum, ist nicht effektiv. Und dann hören wir auf. Aber diejenigen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass es sich langfristig auszahlt und die deshalb am Ball bleiben, die werden definitiv Ergebnisse sehen und fit werden. Natürlich weiß man nicht genau, an welchem Tag dieses Fit-Sein bzw. Fit-Werden passiert. Das kann nach 30 Tagen passieren, nach 90 Tagen passieren oder nach 180 Tagen passieren. Aber wir wissen, es wird definitiv passieren. Und auf dem Weg dorthin kann man auch mal einen Leg-Day skippen oder zu Curry 36 gehen. Solange man über Monate und Jahre hinweg kontinuierlich trainiert, wird man fit. Denn es geht nicht um das einzelne Event und die Intensität dessen, sondern um die Summe der Teile. Es geht um die Kraft der Kontinuität. Einen Tag lang, 9 Stunden lang ins Gym zu gehen und dort zu pumpen, macht dich nicht fit. Das ist einfach nur dumm. Aber jeden Tag 20 Minuten lang ins Gym zu gehen, macht dich langfristig definitiv fit. Thomas Strehrath hat mir dazu passenderweise zur Gründung von The Ambition mal gesagt, Menschen tendieren dazu, kurzfristige Ergebnisse zu überschätzen und langfristige Ergebnisse zu unterschätzen. Und ich weiß nicht, ob es euch beim Zuhören aufgefallen ist, aber das gilt ja für so gut wie alle Beziehungen, egal ob privat, geschäftlich oder zwischen Marken und Subkulturen. Funktionierende, organische und authentische Beziehungen leben immer von ihrer Kontinuität. Deine Freunde sind nicht deine Freunde, weil du einmal im Jahr anrufst oder ihr letzten Sommer auf Ibiza wart, sondern deshalb, weil du tagtäglich nach Hause kommst, sie anrufst, dich dafür interessierst, wie es ihnen geht, dich um sie kümmerst, es geht um die kleinen Dinge. Und dein Team fühlt sich auch nicht von dir als Führungskraft verstanden, weil du zweimal im Jahr für 3 Tage ein Offsite machst oder Workshops buchst, sondern weil du sie tagtäglich förderst und forderst. Das Resultat entsteht immer durch die Kraft der Kontinuität. Und genau um diese Kraft der Kontinuität, um mal wieder die Brücke zu unserem Thema Culture Marketing zu schlagen, ist auch das, was Culture Marketing ausmacht. Denn kulturelle Kredibilität und damit eine authentische und langfristige Beziehung zu einer Subkultur entsteht ebenfalls nicht über Nacht. Die entsteht nicht durch eine Kampagne oder eine Festivalaktivierung oder eine TikTok-Challenge oder eine Collab, sondern immer durch die Summe ihrer Teile. Und ja, ähnlich wie beim Training im Fitnessstudio kann man die Effekte erst nicht sehen oder messen. Und das wiederum bringt einige Marken dazu zu zweifeln, ob das wirklich das Richtige für sie ist. Ob das Geld dort wirklich richtig angelegt ist. Denn man kann ja nicht unmittelbar sehen, was daraus entsteht. Genauso wie ein Sixpack auch nicht über Nacht kommt. Und man weiß bei Marken auch nicht genau, wann es passiert, dass sich diese Effekte einstellen. Man weiß auch nicht, wann genau es passiert, dass eine Subkultur eine Marke als die ihre ansieht und sie vor allen Marken bevorzugt. Aber es wird passieren, wenn man am Ball bleibt. Und dass sich das auszahlt, haben wir in Folge 1 besprochen. Jede 4. Kaufentscheidung wird auf Basis der kulturellen Relevanz einer Marke getroffen. Im Übrigen ist der Zeitpunkt, an dem das passieren wird, auch stark abhängig vom Zustand der Marke zum Zeitpunkt des Starts. Beefy wird länger brauchen als Brabus. Genauso wie jemand, der 70 Kilo wiegt und vorher 2-mal die Woche beim Fußballtraining war, dem Sixpack wahrscheinlich schneller näher kommt als jemand, der 150 Kilo wiegt und vor The Zone hängt. Ich gebe zu, klingt alles ein bisschen salopp und flapsig, aber es stimmt. Und mir ist es wichtig, den Weg zur kulturellen Kredibilität zu entmystifizieren, denn machen wir uns nichts vor, nur wenn sich etwas machbar anfühlt, wird es auch angegangen. Um nochmal ein zweites Bild aufzumalen, wie Beziehungen zu Subkulturen entstehen, möchte ich euch gerne mit nach Braunschweig nehmen. Konkret, wenn ich als Düsseldorfer mich dazu entscheide, nach Braunschweig zu ziehen, kenne ich dort erstmal niemanden. Und mich kennt auch niemand. Bedeutet, ich bin darauf angewiesen, dass mich jemand an die Hand nimmt, auf eine Party mitschleppt und mich Leuten vorstellt. Und mit jedem Mal, wo ich auf dieser Party bin, lerne ich die Party und die anderen Partygäste besser kennen. Ich verstehe Zusammenhänge, ich verstehe Rollen. Da gibt's die Songül, die bringt das Bier, da gibt's den Kay, der macht die Musik und dann gibt's die Brigitte, die bringt jedes Mal Nudelsalat. Und mit jedem Besuch werde ich immer mehr selber auch zum Teil der Party und darf vielleicht auch irgendwann mal Musik machen oder Nudelsalat mitbringen. Wenn ich da angekommen bin, kann ich sogar selber mal eine Party schmeißen und die berechtigte Hoffnung haben, dass die Jungs und Mädels, die ich auf der Party kennengelernt habe, auch dort vorbeikommen. Und wenn man das dann lange genug und richtig gut macht, wird man irgendwann zur angesagtesten Party in Braunschweig. Aber zwischen mir, der nach Braunschweig zieht und niemanden kennt und ein völlig unbeschriebenes Blatt ist, und mir, der in Braunschweig die geilste Party der Stadt schmeißt, vergehen in der Regel locker mal 2 bis 3 Jahre. Und genau das gilt auch für Marken, die völlig neu in eine Subkultur und damit im übertragenen Sinne auf eine Party kommen. Dich muss jemand mitnehmen, dich muss jemand vorstellen, du musst die Zusammenhänge verstehen, du musst zuhören, du musst dir eine Rolle erarbeiten. Und dann kannst du davon träumen, das Ding irgendwann zu ownen. Und keine dieser Stufen lässt sich überspringen. Um das mal zu konkretisieren und in den Alltag im Marketing zu überführen. Bei The Ambition entwickeln wir Culture Playbooks und die sind genau nach dieser Logik aufgebaut, nämlich in 3 Level. Level Nummer 1 ist die Basis, ist die Continued Culture Contribution. Und wie der Name schon sagt, geht es um Maßnahmen, die dauerhaft sind und die Kultur befähigen. Beispiel Red Bull, die Red Bull Music Studios. Gibt's seit Jahren, da gibt's den lieben Vadim, der hat einen Schlüssel, den kann ich anrufen und dann dort recorden. Dauerhaft, 365 Tage im Jahr, natürlich nach Verfügbarkeit. Aber es ist etwas, das über eine Kampagne oder einmalige Aktion hinausgeht und vor allem etwas, das die Kultur befähigt. Dann gibt es das Level 2. Das sind die Selected Culture Features. Bedeutet regelmäßige und wiederkehrende Events, Aktivierungen und Formate. Das kann analog sein, das kann digital sein, das kann wöchentlich, monatlich oder auch bimonthly sein. Das spielt keine Rolle. Egal ob Contentstrecken, Events, Pop-ups oder Seedings. Wichtiger ist, dass man immer wieder kleine Nadelstiche setzt und damit Sichtbarkeit für seine Marke generiert. Und dann kommt ganz oben drauf das Level 3. Die Culture Highlights oder auch Brandstunts oder auch Leuchttürme, gibt tausend Namen, aber ich glaube, das Verständnis davon ist klar. Es geht um eine Aktion, die maximale Reichweite und Sichtbarkeit für die Marke und ihre Aktivierungen in der Kultur generiert. Um beim Beispiel Red Bull zu bleiben, der Red Bull Sound Clash ist sicherlich ein wunderbares Beispiel für ein Culture Highlight. Große Halle, viele tausende Menschen, Top-Acts auf der Bühne und eine Strahlkraft, die weit über die Bubble der Kultur hinausgeht. Und wenn man als Marke seine Maßnahmen über diese drei Level hinweg klug und vor allem langfristig durchzieht, entsteht genau das, was Culture Marketing mit sich bringen soll, nämlich kulturelle Relevanz. Doch aufgepasst! Man sollte bei all dem prüfen, dass man nicht in die falsche Richtung läuft. Denn nur Maßnahmen, die auf die übergeordnete Markenstrategie einzahlen, generieren wirklich werthaltige kulturelle Relevanz. Bedeutet, bevor man loslegt und in Maßnahmen denkt, braucht es eine klare strategische Verortung einer Marke. Bedeutet, welche Subkultur oder noch präziser, welche Teile und Ausschnitte dieser Subkultur passen überhaupt zu meiner Marke? Wo gibt es die größten Übereinstimmungen mit den Werten und der Heritage der Marke? Wo gibt es vielleicht auch historisch bedingt schon Glaubwürdigkeit, auf die wir aufbauen können? Zur Veranschaulichung, alleine im Hip-Hop gibt es 14 unterschiedliche Hip-Hop-Milieus, die natürlich Schnittmengen haben, aber teils unterschiedlicher nicht sein können. Denn innerhalb dieser Milieus werden unterschiedliche Musikrichtungen gehört, unterschiedliche Klamotten getragen, unterschiedliche Partys besucht, unterschiedliche Magazine gelesen und so weiter und so fort. Die einen lieben 032C, Basquiat und Bearbrick, die anderen feiern PSG, Puma und rauchen Shisha. Alles davon ist Hip-Hop-Kultur und doch so verschieden. Wichtig: Man sollte sich als Marke niemals verstellen und etwas vorgeben, was man nicht ist. In 99,999% aller Fälle kommt das irgendwann raus und damit macht man mehr kaputt, als man sich jemals aufgebaut hat. Und da sind wir dann auch schon bei der dritten und genauso wichtigen Zutat, Authentizität. Nur wenn die strategische Verortung innerhalb einer Subkultur auch zur Marke und dem Markenkern passt, lohnt es sich wirklich loszulaufen und langfristig sowie substanziell zu investieren. Und darum geht es letztendlich für beide Seiten. Die Kultur möchte Marken, die wirklich zu ihnen passen und die ein echtes Interesse an ihr haben. Marken wiederum brauchen Ergebnisse, die langfristig auf die Unternehmensziele einzahlen. Sonst dreht irgendwann der CFO den Hahn zu. Also fassen wir zusammen. Die Kraft von Culture Marketing und damit das Wie funktioniert eigentlich Culture Marketing, liegt vor allem in der langfristigen und authentischen Beziehung zu den Menschen innerhalb der Subkultur. Und die Hauptzutat ist Kontinuität. Ähnlich wie beim Training im Fitnessstudio sind die ersten Effekte oftmals nicht direkt sicht- oder messbar, aber sie stellen sich unweigerlich ein, wenn man dranbleibt und die richtigen Übungen macht. Und die richtigen Übungen, um im Culture Marketing zu bleiben, bedeutet in unserem Kontext mit den richtigen Talents an den richtigen Stellen die richtigen Dinge zu tun. Und das richtig leitet sich wiederum aus der strategischen Verortung der Marke ab, die immer zum Markenkern passen muss. Denn nur dann ist es authentisch und beidseitig erfolgsversprechend. Ich gebe zu, das klingt im ersten Moment vielleicht etwas kompliziert, ist es aber gar nicht. Manchmal reicht es auch schon, jeden Tag für 20 Minuten ins Gym zu gehen. Und mit diesem Bild lasse ich euch jetzt mal alleine und würde mich freuen, wenn ihr es in der kommenden Woche mit euren Agenturen und oder Culture Marketing ExpertInnen besprecht und diskutiert. Wir sprechen uns wieder in Folge 3 und da wird es darum gehen, für welche Marken und Unternehmen Culture Marketing überhaupt relevant ist. Macht's gut!